redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, einer Sendung, die mit geringem wissenschaftlichen Anspruch, also mit durchschnittlich geringem wissenschaftlichen Anspruch, über Wissenschaft redet. Mit Florian Freisteller.
Und mit Holger Klein und mit jeder Menge wissenschaftlichen
Anspruch. Nee, durchschnittlich, weil also du hast einen hohen, ich einen niedrigen, also im Durchschnitt
und mittleren. Außerdem ist es nicht eine weitere Sendung von Wissenschaft, sondern es ist die Weihnachtssendung.
Du hast so recht.
Die vierte Weihnachtssendung schon, also quasi eine langjährige Tradition.
Sehr schön. Traditionen finde ich ja gut, vor allen Dingen, wenn wir sie selbst geschaffen haben. Das heißt, genau. Du hast wieder jede Menge Weihnachtswissenschaftsmeldungen, nee, Geschichten, Ideen und Anekdoten rausgesucht.
Ich habe Wissenschaft rausgesucht, die auf die eine oder andere Art mit Weihnachten zu tun hat, genau.
Auf die eine oder andere Art heißt, du konstruierst dir das so lange daher, bis es passt.
Nein, also das ging natürlich auch, aber in dem Fall hat es doch schon das meiste ziemlich viel oder ziemlich nah mit Weihnachten zu tun, glaube ich.
Ich habe mich jetzt einfach mal, auch weil ich einfach, ich habe auch keinen Bock mehr zu arbeiten dieses Jahr und muss halt trotzdem noch, damit die Rechnungen bezahlt werden. Ich habe mal wieder nur so eine Handvoll Themen dabei, leider nur. Das heißt, ich würde dir jetzt einfach mal das Feld überlassen und wenn wir dann das Gefühl haben, dass wir noch was anderes als Weihnachtswissenschaft erzählen sollten, würde ich über Umweltzonen, Kernfusion und Katzen reden wollen.
Katzen? Jo. Ja, Katzen ist aber schon sehr, sehr, sehr wenig unoriginell.
Findest du?
Es kommt drauf an, was du erzählen willst über Katzen.
Also brasilianische Wissenschaftler haben festgestellt, und bestätigen damit eigentlich eine Hypothese, die ich schon sehr, sehr lange mit mir rumtrage. Meine Hypothese lautet, Katzen sind so dumm, ja, dass man die nicht mal richtig dressieren kann. So, und brasilianische Wissenschaftler haben...
Wer will denn Katzen dressieren?
Beim Film hatten wir das häufiger mal. Also hast du ja immer mal so Tierschauspieler sozusagen. Und Katzen waren immer ganz, ganz schlimm. Hunde waren immer super simpel, Katzen waren immer schlimm. Daraus habe ich das abgeleitet. Im Übrigen habe ich nicht nur eine Katzenhaarallergie, sondern ich finde Katzen auch prinzipiell irgendwie doof. Darum habe ich mich zu dieser Hypothese verstiegen. Jetzt haben brasilianische Wissenschaftler festgestellt, dass Hunde doppelt so viel Gehirnzellen in der Großhirnrinde haben wie Katzen. Ja, sogar mehr als doppelt so viele. Und selbst die Domestizierung, die hat daran nichts geändert. Also es ist jetzt nicht so, dass wilde Tiere irgendwie besonders klüger dadurch dann wären. Und daraus schließen die Wissenschaftler, die haben insgesamt 8 fleischfressende Tiere, inklusive, ich glaube, Frettchen oder so, sich angeguckt und schließen daraus, dass Hunde besser in der Lage sein dürften, man weiß es ja nicht so genau, sie können sich ja schwer äußern, komplexere und flexiblere Dinge mit ihrem Leben anzustellen als Katzen. Ja, und das ist also praktisch die Bestätigung meiner Hypothese, die ich aber jetzt auch nicht mehr erzählen muss, weil habe ich ja schon.
Ja, dann passt doch das erste Thema, was ich rausgesucht habe, wunderbar zu den Katzen. Da geht es nämlich um Hunde, die auch nicht immer so klug sind, wie man denkt. Also Hunde essen ja gerne mal. Und vor allem essen Hunde auch gerne mal Dinge, die sie gar nicht essen sollten. Zum Beispiel Schokolade.
Gestern, der Hund von einem Freund von mir wollte gestern meine gebrannten Mandeln nicht haben.
Ja, weiß, was du gemacht hast mit denen vorher. Aber Schokolade ist ja tatsächlich giftig für Hunde.
So richtig giftig?
Ja, also in Schokolade ist Theobromin drin, so ein Alkaloid verwandt mit Koffein, regt auch ein bisschen an, also darum ist ja Kakao auch so, wenn man es jetzt nicht mit Rum vollpackt und Schlagsahne, auch ein anregendes Getränk. Ach. Und Theobromin ist tendenziell für alle Lebewesen giftig, wenn du die Dosis hoch genug ist. Aha. Beim Menschen wird das aber Theobromin sehr schnell abgebaut und auch bei anderen Tieren, bei Ratten und Mäusen zum Beispiel. Bei Hunden dagegen wird das Theobromin sehr, sehr langsam abgebaut, weswegen dann das länger im Körper bleibt und dann eben Vergiftungserscheinungen hervorrufen kann. Mhm. Durchfall, Erbrechen, Krämpfe, Bewusstlosigkeit und wenn die Hunde klein sind, dann dementsprechend können sie sogar sterben, wenn sie zu viel Kakao zu sich nehmen.
Aber wissen Hunde das nicht? Also haben die nicht einen Instinkt dafür, was sie fressen können und was nicht? Oder ist Schokolade so verführerisch, dass sie ja die Vernunft verlieren?
Schwer zu sagen, aber in dem Fall anscheinend Zweiteres, denn dieser wissenschaftlichen Arbeit geht es um Wissenschaftler von der Universität Liverpool und seine Kollegen haben untersucht, die haben halt Tierärzte befragt, 229 britische Tierarztpraxen zwischen 2012 und 2017 und haben einfach mal geguckt, wie oft und vor allem wann Tierbesitzer da ihre Hunde wegen Schokoladenvergiftung hinbringen. Mhm. Und darfst du raten?
In der Weihnachtszeit.
Genau, also nicht nur Weihnachten, Ostern, Valentinstag und Halloween.
Ach, also dann, wenn es Süßigkeiten gibt.
Dann, wenn es Süßigkeiten gibt, ja. Also, ich sage, ich zitiere jetzt hier einen Zeitungsartikel zu dem Thema. Die Hunde fraßen in den beobachteten Fällen unter anderem Schokoriegel, Schokokuchen, Ostereier, Weihnachtsmänner, den Inhalt von Adventskalendern und Weihnachtsbaumdekorationen.
Ich stelle mir gerade so einen Köter vor, der irgendwie den halben Weihnachtsbaum runterreißt, weil er denkt, oh geil, keiner hier, ich fress das jetzt.
Ja. Ja. Und der Artikel hier, das ist die Lippische Landeszeitung. Also ich habe das auf wissenschaftliche Paper, können wir verlinken. Und dann habe ich halt eben diesen einen Zeitungsartikel aus der Lippischen Landeszeitung, wo auch immer die herkommt. Dieser Artikel schließt mit: Katzenbesitzer können indes aufatmen. So ist Theobromin für die Stubentiger zwar noch giftiger, da sie allerdings nicht süße schmecken können, lassen sie schokoladige Leckerbissen kalt.
Nicht mal das können sie.
Ja, ach, ich hatte sowohl Hunde als auch Katzen als Haustiere, also ich komme mit beiden klar.
Nee, ich nicht. Also wie gesagt, ich habe eine Katzenhaarallergie, das ist das eine. Und das andere ist, ich finde die einfach so, nee, ich mag das nicht. Die riechen auch immer, in Katzenwohnungen riecht's immer komisch. Ich mache mich hier komplett unbeliebt diese Woche, weil Weihnachten ist das Fest der Liebe. In der Wochendämmerung habe ich auch schon Publikumsbeschimpfung betrieben. Was heißt denn? Naja.
Katzenbashing zu Weihnachten.
Das passiert es, weiß ich nicht, ist das aus dem Artikel hervorgegangen? Passiert es, dass Hunde auch willentlich vergiftet werden von Leuten?
Würde mich nicht wundern, wenn Menschen vergiften willentlich andere Menschen. Also würde es mich nicht wundern, wenn auch Menschen ihre Tiere also willentlich vergiften. Also verrückte Menschen gibt es ja immer. Ja. Also warum nicht auch irgendwie Menschen, die ihre Tiere vergiften? Also ich würde jetzt das nicht ausschließen. Ich habe da schon im Artikel nicht drinnen, glaube ich, wo die Vergiftungen herkommen. Also vermutlich einerseits von Leuten, die halt irgendwie vielleicht beim Hundebesitzer zu Besuch sind oder dem Hund einfach irgendwas in den Leckerli geben, was er nicht haben soll, beziehungsweise Zeug, das halt einfach überall rumliegt. Und so leichter für die Hunde ist es zu essen, weil anscheinend fressen Hunde wirklich. Wenn sie fressen, dann fressen sie. Wenn was zum Fressen da ist.
Ja, Fressmaschine. Darum Fressmaschine und teilautonomer Fäkaliendistributor.
Ja, jetzt haben wir die Hunde bis jetzt auch noch.
Genau, jetzt sind die Hunde bis jetzt auch noch fertig gemacht. Die sind nicht mehr so. Womit könnten wir denn kontern?
Ja, wir reden am besten, jetzt machen wir noch, reden wir noch über die bösen Leute, die Weihnachten abschaffen wollen.
Ja, mir fällt gerade ein unglaublich bekloppter Film ein, aber da ging es um was anderes. Da ging es darum, dass der böse Sohn von Santa Claus tötet und unter Zuhilfenahme der Zwerge versucht, Chanukka abzuschaffen. Woraufhin The Hebrew Hammer, also der krasseste jüdische James Bond sozusagen, sich aufmacht, um gegen Santa Claus zu kämpfen, damit Chanukka nicht abgeschafft wird. Der Film heißt The Hebrew Hammer und ist eine Satire auf sämtliche jüdischen Klischees, die man sich nur vorstellen kann. Es ist ein wirklich unglaublich
lustiger Comic oder was ist das?
Nee, das ist tatsächlich ein Spielfilm. Sehr, sehr lustiger Film. Also das ist wirklich, wirklich alles, was man so, also ja.
Das klingt wirklich, ist sehr, sehr absurd.
Es ist sehr absurd, ja. Also ja, nee, aber inklusive aber darum, der Mutter, die sich die ganze Zeit einmischt und er ist die ganze Zeit am Jammern. Und also, ja, naja. Aber es geht ja um Weihnachten abschaffen.
Genau, es gibt ja die bösen Leute, die Weihnachten abschaffen wollen. Und ich weiß nicht, ob du mit solchen schon mal zu tun hattest.
Ich weiß nicht, welche du meinst, ehrlich gesagt.
Ja, welche könnten das denn sein?
Wer will denn Weihnachten abschaffen? Wer will denn? Ich sag mal so halbstarke Abiturienten, die so einen machen, auf, das ist ja eher alles nur Konsum, das will man nicht.
Nee, ach, du denkst schon wieder viel, viel zu wenig populistisch. Es gibt doch hier die Politiker wollen doch, dass das schöne christliche Weihnachtsfest abschaffen.
Wer?
Weil echt? Das nicht mehr in die Zeit passt.
Ist mir doch gar nicht aufgefallen, dass Politiker das wollen, echt?
Nee, ach, ich, aha, Bob, ja, du steigst überhaupt nicht auf meine wunderbare Einleitung ein. Natürlich,
Verzeihung, ich wollte dich ernst nehmen.
Nein, auf Gottes Willen, noch nicht ernst nehmen. Nee, also auf was ich eigentlich hinaus wollte, war natürlich, also ich wollte diese bescheuerten Leute irgendwie hier mal erwähnen, die halt irgendwie erzählen, ja, jetzt muss irgendwie Weihnachten wird umbenannt, weil Weihnachten heißt jetzt über Lichterfest und der Weihnachtsmann heißt irgendwie Schokoladenhohlfigur und das wird alles hier, also die bösen Islamisierung des deutschen Abendlandes und deswegen muss Weihnachten umbenannt werden und es darf in Kindergärten darf keine Weihnachtsfeiern mehr gemacht werden und all diese erfundenen Nachrichten, die jedes Jahr zu Weihnachten
ja.
Vor Weihnachtszeit auch die Gegend gehen.
Das ist wirklich war so das eigentlich schon immer so oder ist das jetzt wirklich erst in den letzten Jahren, wo die Rechtsextremen wieder so stark werden?
Also ich habe in Österreich gibt es das, also das verfolge ich wirklich schon so die letzten sicherlich 5, 6 Jahre, jedes Jahr um so Anfang Dezember mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit taucht dort irgendein FPÖ-Depp auf und erzählt, dass hier im Kindergarten so und so wieder wurde den Kindern verboten, den Nikolausfeier zu machen aus Rücksicht auf die Muslime, die sonst alle irgendwie böse werden, wenn wir hier Weihnachten feiern, unser christliches Fest und deswegen ist Nikolausfeiern verboten und Weihnachtsfeiern sind verboten und so weiter. Also das sind halt komplett erfundene Nachrichten. Also es gibt einfach, diese Phänomene existieren schlicht und einfach nicht, dass irgendwo in welchen Kindergärten oder Schulen irgendwelche Weihnachtsfeiern abgeschafft werden. Aber trotzdem regelmäßig tauchen diese Politiker auf, regelmäßig berichtet der Boulevard drüber und regelmäßig taucht es in den sozialen Medien auf. Und es gab, ich hoffe, ich muss schauen, ob ich den Link nochmal finde, es gab wirklich eine sehr, sehr absurde mediale Aufarbeitung des Ganzen. Also es gibt die Bezirksblätter in Niederösterreich. Das sind so ja Bezirkszeitungen, die irgendwie zu 95% aus Werbung bestehen und zwischendurch ein bisschen Berichterstattung über irgendwas haben. Und die haben tatsächlich, also da gab es irgendwie so 20 Einzel, also im Prinzip die gleiche Zeitung, nur halt mit leicht unterschiedlichen Ausgaben für die verschiedenen Bezirke in Niederösterreich. Und da haben die halt 20 Mal die gleiche Geschichte, die gleiche Schlagzeile gebracht. Und zwar haben sie im Prinzip die Bezirke gefragt, was sie denn davon halten, dass eben Weihnachtsjahr nicht mehr gefeiert werden darf in Kindergärten wegen den bösen Islamisten. Mhm. Und jeder einzelne Bezirk hat gesagt, Entschuldigung, das steht überhaupt nicht in Debatte, dass eben Weihnachten abgeschafft wird. Ja. Und die waren sich nicht so blöd, diese Bezirksblätter, dann mit der Schlagzeile aufmachen, Bezirk Krems verteidigt Weihnachten gegen die Abschaffung. Und das haben sie wirklich in jedem einzelnen Bezirk, also in jeder einzelnen Bezirksausgabe war die Schlagzeile Bezirk so und so verteidigt, die Abschaffung von Weihnachten. Also sie haben tatsächlich festgestellt, dass dieses Phänomen nicht existiert, sich aber entschieden, die Schlagzeilen so zu gestalten, als würde das Phänomen existieren und die Bezirke alle dagegen ankämpfen.
Also es gibt so einen Trick, Pseudo-Schlagzeilen zu erzeugen und dieser Trick geht so, dass du irgendjemanden fragst, ob er ausschließen kann, dass irgendetwas eintritt. Das muss er natürlich verneinen. Also natürlich kann ich nicht ausschließen, dass ich Bundeskanzler werde, kann ich nie ausschließen. Die Schlagzeile, die du daraus machst, ist Holgi will Bundeskanzler werden. Auf Nachfrage schloss er nicht aus, dass er für dieses Amt zur Verfügung. Weißt du, das ist aber ein guter neuer Trick, den kannte ich so noch nicht da aus Österreich.
Ja, ich muss mal gucken, ob ich diesen Artikel von Coburg, die haben das geschrieben, also Coburg ist im Wesentlichen das, was Bildblock in Deutschland ist. Und die haben da das schön aufgearbeitet, so eine schöne Collage gemacht von all diesen Bildern. Ich gucke mal, ob ich das noch finde für die Shownotes. Aber wie gesagt, das war eigentlich nur die Einleitung zu dem, was ich wollte. Also dieses Phänomen, dass irgendwer die Merkel oder andere böse linken Gutmenschen irgendwie Weihnachten abschaffen wollen aus Rücksicht wegen der Islamierung, das existiert eben nicht, dieses Phänomen. Mhm. Was dagegen tatsächlich existiert hat, waren Politiker, eine politische Partei, die sich tatsächlich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, Weihnachten abzuschaffen. Und weißt du, welche Partei das war? Also war, weil ich weiß, in der Vergangenheit stattgefunden hat. Ich
vermute irgendwas kommunistisch-sozialistisches irgendwo, ne?
nein, überhaupt nicht. Die Nationalsozialisten natürlich.
Ach.
Ja, klar, das war, das habe ich heute Vormittag beim Joggen gehört. Da gibt es einen Wunsch für den schönen Podcast, das Geheime Kabinett. Mhm. Ich weiß, ob du den kennst?
Nee, nie gehört.
Den macht der Butler.
Aha.
Und also mit dem Angekram-Podcast und das geheime Kabinett sind so kurze Episoden über irgendwie schräge Geschichten aus der Geschichte, ist der Untertitel.
Ach cool.
Das hat einfach wie die kurze Episoden mit irgendwelchen schrägen, absurden Geschichten aus der Geschichte. Und heute war die Episode über Weihnachtsnazis. Wo eben diese ganzen schönen Geschichten irgendwie aufgedröselt worden sind, weil natürlich die Nationalisten wollten natürlich das ganze christliche Brauchtum abschaffen, weil die mit dem Erlöser konnten nicht viel anfangen, weil die ihren eigenen Erlöser hatten, aber mit dem Christentum sowieso nicht, deswegen haben die sich wirklich viel Mühe gegeben, halt dieses ganze christliche Weihnachten im nationalsozialistischen Sinne umzudeuten und haben Weihnachtslieder umgetextet, um alle Erwähnungen von christlichen Figuren, christlichen Gebräuchen daraus zu kriegen. Sie haben irgendwie das Weihnachtsfest selbst umgedeutet. Also sie haben gesagt, ja, also die Geburt Christi, das war eigentlich gar nicht der ursprüngliche Zweck. Das hat die Kirche erst irgendwie propagandahaft gemacht. Eigentlich war es ein Fest, das zu Ehren der Mutter gefeiert wurde, also Mutter Maria. Und das muss jetzt wieder zurück werden, so im Sinne der deutschen Mutter. Und sie haben probiert eben diese...
Aber der Hitler soll doch Katholik gewesen sein.
Das weiß ich nicht, ob er das wirklich war oder nicht. Also da kann ich jetzt ehrlich gesagt, da habe ich keine Ahnung, da weiß ich zu wenig. Also vermutlich war er Katholik. Aber im Wesentlichen, ich habe, glaube ich, mal eine Dokumentation gesehen, aber das ist jetzt irgendwie halb erinnertes Halbwissen, von dem ich berichte, wo es wirklich darum ging, dass da im Hintergrund schon Leute gearbeitet haben von der NSDAP, um dann nach Ende des Krieges, nach dem Sieg des Deutschen Reiches, quasi so eine neue heidnische, arische Führerreligion aufzubauen. Aha. Und das Christentum war vermutlich eher noch so ein bisschen Übergang. Also man hat sich irgendwie gedacht, das lassen wir so langsam ausklingen. Aber das weiter können sicherlich die Hörerinnen und Hörer mehr dazu sagen. Aber es gibt halt wirklich schöne Geschichte, die hier, das Goebbels hat, glaube ich, war es Goebbels? Deswegen hat hier Hinweise, wie eine gute nationalsozialistische Weihnachtsfeier aussehen soll. Ja? Sie soll die Dauer einer guten Stunde keinesfalls überschreiten. Mhm. Eine nationalsozialistische Weihnachtsfeier ist eine Bekenntnisveranstaltung. Nichts, was diesen Charakter stören würde, hat darin Raum. Eine nationalsozialistische Weihnachtsfeier hat die uralte Tradition des deutschen Weihnachtsfestes sinnvoll mitten in unsere Zeit zu stellen und so dem Teilnehmer fühlbar zu machen, dass jenseits aller Fragen der Konfession die alten Weihnachtssymbole Feuer und Baum auch in unserer Zeit einen lebendigen, tiefen Sinn haben.
Meine Fresse.
Und dann, nachdem du dann hier Ansprachen gehabt hast und diese uminterpretierten Lieder gesungen hast, musst du dann irgendwie, kommt dann ein Glaubensbekenntnis, das losgeht, ich bin Deutscher, ich glaube an mein Volk, ich glaube an seine Ehre, ich glaube an seine Zukunft. Das ist so quasi das frohe Weihnachten der Nazis.
Das ist ja schrecklich. Hat schon irgendwie, haben wir da schon was von Herrn Gauland gehört oder von Herrn Strache, was die von Weihnachten halten?
Naja, die müssen das natürlich irgendwie... So, Strache hält gern mal irgendwelche Kreuze in die Gegend, also der wird sich schon irgendwie vermutlich, wenn man sich irgendwie gegen die Islamisierung stellt, dann muss man ja logischerweise, das kann man nicht sagen, hier, wir stellen uns gegen die Islamisierung, machen jetzt aber unseren eigenen irgendwie heidnischen Unsinn, sondern da muss man dann das Christentum hochhalten. Sonst
ja, aber kamen denn die Weisen nicht aus dem Morgenland?
Ja, und Nikolaus kam aus der Türkei und so weiter und Jesus war Jude. Also das ist ja eigentlich...
Genug Futter für so manche kognitive Dissonanz.
Genau, aber jedenfalls, ich kann den Podcast verlinken, kann man sich gerne anhören, ist sehr empfehlenswert, dass halt die einzigen, die tatsächlich wirklich sich intensiv damit beschäftigt haben, wie Weihnachten abgeschafft werden kann und wie dieser christliche Weihnachtsfest abgeschafft werden kann, also das, was hier Pegida, AfD und die ganzen anderen Heinis da immer behaupten, die einzigen, die es tatsächlich gemacht haben,
waren deren Vorläuferorganisation.
Ja. Genau. Noch ein Nachtrag vielleicht zum Thema Weihnachten und Weihnachten und das Antideutsche, das Ausländische im Weihnachten. Das Deutsche Statistische Bundesamt hat mitgeteilt, dass 2016 2,4 Millionen Weihnachtsbäume im Wert von 24 Millionen Euro nach Deutschland importiert worden sind. Ja, und
ich dachte, wir hätten selber noch Fichten.
Ja, aber es sind wirklich die meisten, Entschuldigung, die meisten Weihnachtsbäume, die in Deutschland kommen, sind eben importiert, also sind ausländische Bäume. Und rate mal, wo die meisten herkommen. Also wirklich die meisten, 92%.
Polen?
Nee, Polen ist auf Platz 3.
Ui. Dann bin ich jetzt ernsthaft über Ukraine.
Nee, Dänemark.
Dänemark?
2,2 Millionen aus Dänemark, dann aha, auf Platz 2 die Niederlande mit knapp über 100.000 und Polen mit 41.000.
Die Niederlande? Bei denen hätte ich jetzt am wenigsten Wald erwartet, aber okay.
Ja, wirklich, die kommen alle aus Dänemark. Also Dänemark eben exportiert die meisten Weihnachtsbäume nach Deutschland. Also das ist tatsächlich 700 Millionen Euro machen die Baumverkäufer Umsatz in Deutschland.
Das ist üppig.
Ja, ja, und hier insgesamt dieses Jahr
sind es noch einen mehr. Auf?
Nee, ich bin ja hier nicht zu Hause Weihnachten, ja, da mache ich das nicht. Ich mache das, wenn ich zu Hause bin, stelle ich mir gerne mal einen Baum auf. Aber wenn ich nicht zu Hause bin, dann lasse ich es bleiben.
Einen eigenen Baum habe ich mir noch nie aufgestellt.
Ach, es kann schon, halt ein bisschen so Traditionen sind schon ganz nett. Also das ist schon, wenn ich mal die Zeit habe und Weihnachten quasi in meiner eigenen Wohnung bin, mhm, und irgendwie Freunde da habe oder was, dann stelle ich mir so schon mal gerne mal hin. Weißt du, wenn wir noch bei der Herkunft der Weihnachtsbäume sind?
Ja.
Wir stellen ja Tannenbäume auf. Und wie heißt die beliebteste Tanne?
Nordmann.
Genau, Nordmann-Tanne. Da weiß man, also die habe ich kürzlich im Fernsehen einen schönen Bericht gesehen, dass die auch eine ganz, ganz interessante Geschichte hat. Weißt du, wo die Nordmann-Tanne herkommt?
Ich hätte jetzt gedacht, aus Dänemark dann wahrscheinlich.
Nee, die hat, der benannt worden ist sie vom finnischen Biologen Alexander von Nordmann, mhm, im Jahr 1842. Und der hat diese Tanne im Kaukasus entdeckt, in Georgien, also im heutigen Georgien. Mhm. Und da ist auch immer noch, also das ist quasi die Heimat dieser Tanne, also wirklich Kaukasus, Georgien, nordöstliche Türkei, Aserbaidschan. Und das ist halt wirklich das, wo sie ursprünglich herkommt. Jetzt, wie gesagt, wird sie mittlerweile auch in anderswo, in Dänemark, in Deutschland und so weiter auch angebaut. Aber das Interessante ist, dass die Samen, um das anzubauen, die stammen immer noch hauptsächlich aus dem Kaukasus. Ja? Das heißt, Georgien exportiert wahnsinnig viele Nordmann-Tannensamen, also fast alle Samen, die irgendwo eingepflanzt werden, stammen aus Georgien. Mhm. Und da gibt es den Job der Zapfenpflücker. Also das geht ja nicht irgendwie maschinell, sondern es sind wirklich Leute, die gehen halt durch den Wald, gucken, wo die Zapfen reif sind, dann klettern die auf diese irgendwie irre hohen Bäume, holen dort die Zapfen raus, die Samen raus. Also es ist ein wahnsinnig großes Geschäft und da hat das ZDF eine kurze, schöne Sendung darüber gemacht. Weihnachtswunder im Kaukasus hieß die können wir auch verlinken, so 10 Minuten. Und da sieht man, das ist auch was, wo man überhaupt nicht rechnet damit, dass irgendwie sowas mittlerweile Globales, wie eben die Nordmann-Tanne, der Weihnachtsbaum, tatsächlich irgendwie die Samen dazu.
Aus in Handarbeit aus georgischen Bäumen gepflückt werden, ja.
Genau. Also hier alles böse, böse Ausländer.
Mir ist gerade noch was aufgefallen. Ich habe ja auch ein Weihnachtsthema gefunden.
Ja.
Und zwar haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass das Interesse an Sexthemen rund um Weihnachten steigt.
Ja, ach, das hatte ich auch hier.
Ah, okay. Die haben sich Internetdaten angeguckt aus 130 Ländern, 4 Jahre lang, haben geguckt, wie die Google-Suchanfragen und die Twitter-Posts aussehen. Und rund um kulturelle oder religiöse Feiertage, sagen sie, eine signifikant größere Anzahl an sexbezogenen Google-Suchen und Tweets vorhanden gewesen sind. Und das führt dann, also das korrespondiert mit erhöhten Geburtenraten 9 Monate nach diesen kulturellen oder religiösen Feiertagen.
Und was sie
damit machen wollen, das fand ich eigentlich das Beste. Man fragt sich dann immer so, und was haben wir jetzt davon, dass wir das wissen? Sie sagt, naja, da könnte man zum Beispiel die Daten nutzen, um den idealen Zeitpunkt für Safer-Sex-Kampagnen zu finden.
Ja. Interessant, also normalerweise, wenn Leute quasi vorm Computer sitzen und Sex googeln, dann denkt man ja nicht unbedingt an
Weihnachten,
dass jetzt dann Sex im Sinne der Reproduktion stattfindet, sondern
stimmt.
Vermutlich eher.
Stimmt.
Ja, Sex, der allein stattfindet.
Sie mutmaßen da auch so ein bisschen küchenpsychologisch noch dran rum und sagen, dass es auch sein könnte, dass gerade zu diesen Ereignissen, also insbesondere wenn es religiöse Ereignisse sind, so dieses Bild von Familie eine stärkere Rolle spielt als sonst im Leben.
Also wenn ich mich mit meiner Familie treffe, dann denke ich mir, also es kommt selten vor, dass ich mit der großen Familienfeiern da sitze und denke, ach, jetzt sollte ich mal irgendwie im Porno googeln gehen.
Ja, jetzt sollte ich dringend Kinder in die Welt setzen, das musst du denken dann.
Ja, aber wenn ich mir das denke, dann ist mein nächster Schritt jetzt nicht unbedingt mir ein Porno angucken.
Ja.
Obwohl, naja, so zu stimmen. Sex googeln heißt ja zumindest nicht, dass man kann ja auch irgendwie was anderes, kann ja auch irgendwie.
Genau. Ja. Verhütung.
Keine Vergütung.
Mehr Weihnachtsthemen habe ich aber jetzt auch nicht im Angebot.
Na gut, dann machen wir weiter. Dann habe ich hier noch was Schönes. Es gibt, das fand ich, das gefällt dir, weil du magst immer so Gehirnthemen. Mhm. Es gibt ein Weihnachtsnetzwerk im Gehirn.
Ach, wie nett.
Ja, und das haben Wissenschaftler aus, wo kommen die schon wieder her? Die klingen alle so, warte mal, hier steht, wo die herkommen. Wissenschaftler aus Dänemark. Wir sind jetzt ja dänisch. Passt ja auch irgendwie, so Skandinavien Weihnachten. Wissenschaftler aus Dänemark.
Nordmännische haben, Wissenschaftler, ja.
Die haben im British Medical Journal etwas veröffentlicht und haben dort 20 Probanden untersucht, 10 Teil, also vorher mit Fragebogen abgefragt, 10 Teilnehmer waren Menschen, die gerne Weihnachten gefeiert haben und die sich die Weihnachtsstimmung quasi so richtig toll fanden, also richtig so die alles dekorieren und halt, ja, so Weihnachtsleute halt. Und die anderen 10, die waren Weihnachtsmuffel, die überhaupt das doof fanden und keine mischenden Gefühle mit Weihnachten hatten, also die halt irgendwie, ja, konnten mit Weihnachten nichts anfangen. Diese Teilnehmer haben sie jetzt untersucht mit einer funktionellen Magnetresonanztomographie. Mhm. Also das Ding halt, wo man guckt, was im Hirn, welche Areale da aktiv sind und nicht. Und haben denen währenddessen Bilder per Videobrille gezeigt. Also 6 neutrale und 6 typisch weihnachtliche Bilder. Und dann herausgefunden, dass bei den Teilnehmern, die halt die Weihnachtsfans waren, sich tatsächlich ganz andere Aktivitätsmuster im Gehirn gezeigt haben als bei den Weihnachtsmuffeln.
Aha.
Und zwar gab es 5 Hirnareale, die immer dann besonders stark aufgeleuchtet haben bei den Weihnachtsfans, wenn sie weihnachtliche Bilder gesehen haben. Und bei den
Keksareal, das Kerzenareal.
Nee, also bei den Weihnachtsmuffeln gab es keinen Unterschied zwischen neutralen und zwischen Weihnachtsbildern. Nur bei den Weihnachtsfans gab es in dieser speziellen 5 Areale, die immer dann aufgerichtet haben, wenn sie was Weihnachtliches gesehen haben. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber zu diesem Netzwerk gehören der rechte Scheitellappen, die prämotorischen Zentren der linken Hirnseite und der primäre somatosensorische Kortex. Keine Ahnung, was das für Dinger sind, aber die haben geleuchtet.
Immerhin.
Ja, also es, wie gesagt, hier anscheinend im prämotorischen Kortex gibt's Spiegelneuronen.
Ja.
Also da geht es schon die Erinnerung, schreibt jetzt dieser dänische Wissenschaftler, die Erinnerung an mit den Lieben geteilte Freude und das gemeinsame Weihnachtsmahl lösen Aktivität hier aus. Und der Scheitellappen angeblich spielt eine Rolle für Transzendenz, dem Wesenszug, der die Neigung zur Spiritualität beschreibt. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt alles so die Interpretation richtig ist oder nicht, aber auf jeden Fall leuchten die Gehirne von Weihnachtsfans zu Weihnachten anders auf als die Weihnachtsmuffel.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann tun sie das, weil die Weihnachtsfans mit Weihnachten was grundsätzlich ja Angenehmes verbinden. Da wäre jetzt mal dann interessant, nochmal qualitativ zu gucken, was die Weihnachtsmuffel zu Weihnachtsmuffeln macht.
Stimmt.
Miese Kindheit, sowas, ne? Immer Streit zu Hause oder so. Fände ich echt mal ganz spannend.
Ich habe gerade geguckt in dem Paper, ob da der Fragebogen, nee, also da steht nix. Also die Fragen sind da in dem Fragebogen nicht drin. Also ich glaube, die sind nicht beantwortet. Das müsste dann irgendwie... Dann irgendwelche Soziologen noch irgendwie nochmal dranhängen mit der Forschung, aber ja, das kann diese Forschung nicht leisten.
Genau.
Die kann nur sagen, dass es Weihnachten aktiv wird. Was haben wir noch für Weihnachten? Ich hätte noch Wichteln, Weihnachtswichteln. Hast du Weihnachtswichteln gespielt?
Dieses Jahr nicht, nee. Und meistens war es Schrottwichteln, was so eine Kategorie von Wichteln ist, die ich nie so richtig verstanden habe, weil was soll ich denn mit Schrott?
Ich habe kein, wie geht Schrottwichteln?
Naja, du gehst halt zum Wichteln und nimmst irgendeinen Scheiß mit, den du auf keinen Fall selber haben willst.
Okay.
So am besten irgendwas, was sowieso in deiner Wohnung rumstand und was du unbedingt loswerden willst. Und ja, das habe ich, das hat sich...
Pfandflaschen oder was?
Ja, sowas. Oder angebrannte Kerzen. Oder irgendwie ein Nippesfigürchen, das dir mal jemand geschenkt hat und das du hässlich findest oder so. Und das hat sich mir nie so richtig erschlossen, warum das lustig sein soll.
Ja,
das weiß ich doch gar nicht. Habe ich nie verstanden. Ja.
Wir könnten mal Frindwichteln machen nächstes Jahr.
Wichteln?
Nee, also wir wichteln einfach die ganzen Formate durch. Also jeder zieht irgendwie Formate und muss das dann machen.
Muss dann, genau. Der Einzige, genau, der alle machen muss, bin ich. Das ist doch, da ist doch
ein Haken. Das können wir doch auch, das können wir doch auch irgendwie durchwichteln. Ja, aber dann macht dann irgendwie, dann mache ich den Fotografie-Podcast. Das geht ganz einfach. Dann sage ich mir, guck durch, drück drauf, fertig.
Genau.
Der ganze andere Quatsch ist Unsinn. Oder irgendwie Tobi macht den Geschichtsunterricht und genau, so weiter.
Das können wir mal versuchen, ja.
Ja, und irgendwer muss dann den Holgi machen. Oder vielleicht musst du dann irgendwie hier du machst dann Alexa und.
Ich muss Alexandra sein, aber ich kann leider nicht aus dem Stand so gestochen scharfe Sätze sprechen, das schaffe ich nicht.
Tja. Aber ja, darum ging es eigentlich gar nicht. Es ging um Mathematik, wollte ich eigentlich erzählen, für den Weihnachtswichteln. In Englisch heißt das ja Secret Santa, dieses Spiel.
Aha.
Und da hat ein gewisser Janai Goncharowski, ich weiß gerade nicht, wo der herkommt, aber.
Ja, irgendwas aus Osteuropa, mit Rowski ist immer Osteuropa oder das Ruhrgebiet. Muss
nicht sein, kommt drauf an, wo die arbeiten.
Aus Osteuropa oder aus Duisburg kommt er.
Er beschreibt auf jeden Fall hier etwas über die von Schulen in den USA, also kommt er vielleicht auch von dort. Und da geht's halt, also das ist anscheinend etwas, was in amerikanischen Schulen oft stattfindet. Da geht's halt darum, dass eben alle Schülerinnen und Schüler aus irgendwie so einem Namen von dem anderen aus einem Hut ziehen und dann müssen die halt so ein vor den Weihnachtsferien ein kleines Paket vor deren Schließfächer legen.
Ja.
Genau. Und da schreibt hier, leider, weil Kinder halt Kinder sind, schreibt er, bringen manche Schüler nichts mit. Ja?
Fressen hat unterwegs schon auf. Oh, jetzt habe ich Schokolade gegessen. Die hat der Hund gegessen.
Und also, genau, das habe ich hier, dann schreibt er noch, es geht ja noch weiter. Also Schüler, die dann kein Geschenk finden bei sich, die fühlen sich verarscht, ja, und sind dann oft so böse, dass sie ihr eigenes Geschenk, was sie mitgebracht haben, auch wieder zurücknehmen. Ja, wohin sich das Ganze irgendwie so fortsetzt.
Und, so fangen Kriege an.
Genau, und der hat jetzt hier in einer mathematischen Arbeit untersucht, ich zitiere jetzt mal hier das Original, we analyze the distribution of the number L of students whose Christmas is ruined. Also er hat eine Formel aufgestellt, für wie viele Studenten das Weihnachten irgendwie kaputt gemacht wird. Abhängigkeit von der Zahl der Kinder, die keine Geschenke mitgebracht haben.
Und?
Ja, also ich könnte es dem, der Text ist halt, der Artikel ist ja wirklich komplett Mathematik, also stellt einen Satz auf, beweist den, bringt jetzt glaube ich nichts, wenn ich es im Detail erkläre. So. Im Wesentlichen ist das Ergebnis, dass wenn M Kinder keine Geschenke mitbringen, dann ist, dass die Zahl der Kinder, für die Weihnachten nicht ruiniert ist, kleiner als 1 durch M plus 1.
Okay, das ist schon wieder mir zu intellektuell.
Es ist halt ein mathematisches Gesetz. Genau,
das ist mir intellektuell zu überfrachtet.
Ja, also tatsächlich, und vor allem, ich frage mich hier, also du siehst ja hier bei dieser Literaturdatenbank auch, wann die Artikel eingereicht worden sind. Ja. Und tatsächlich die erste Version ist am 16. Juli 2013 eingereicht. Also entweder dem war in den Sommerferien langweilig oder der hat irgendwie ein halbes Jahr gebraucht, um irgendwie diese Formel zu entwickeln, wenn er Weihnachten angefangen hat damit davor.
Ja, ich meine, da muss man ja auch vielleicht noch intensive Berechnungen machen und das mehrfach veri- und falsifizieren.
Ja, also ich habe jetzt nicht geguckt, wie ist gut Mathematik.
Oder er musste einfach, oder hat er einfach ein halbes Jahr gebraucht, um zu gucken, ob die Kinder immer noch traurig sind.
Wahrscheinlich.
Nee, also ich habe jetzt nicht genau gefragt. Und bist du immer noch traurig? Nö, geht eigentlich. Zwick. Und jetzt?
Also ich kann jetzt die Komplexität der Mathematik nicht einschätzen, die in dem Artikel drin ist, aber fand es halt schön, dass sich jemand hinsetzt und hier eine Formel ausrechnet für die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, der an Weihnachten im Arsch ist.
Sehr schön.
Und gleich anschließend daran eine Buchempfehlung, wo das gleiche Thema vorkommt, und zwar ein Buch, das geschrieben wurde von Hannah Fry. Weiß ich, ob du dir was sagt?
Nee.
Eine britische Mathematikerin, die auch schöne Fernsehdokumentationen macht und hat auch schon ein Buch geschrieben. Die Mathematik der Liebe heißt das, glaube ich, auf Deutsch, oder die Mathematik des Sex. Eins von beiden. Mhm. Die hat auch einen TED-Talk gehalten, wo es darum geht. Und die hat jetzt mit einem anderen Kollegen das Buch geschrieben, The Indisputable Existence of Santa Claus, The Mathematics of Christmas.
Das ist bestimmt auch wieder sehr alles an. Ja, aber erzähl mal, hast du es schon gelesen?
Ich habe es schon gelesen, ich habe es auch in meinem Blog schon besprochen. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch, also wirklich hat mit schöner Mathematik drin und auch teilweise überraschender Mathematik drin. Also jetzt nicht dieses übliche, wie schnell muss der Weihnachtsmann fliegen, um alle Kinder zu erreichen, was man ja jedes Jahr zu Weihnachten irgendwo lesen kann, sondern tatsächlich wirklich originelle Sachen. Also es fängt an, das ist eigentlich schon mein Lieblingskapitel, das mit dem es anfängt. Was wäre eigentlich, wenn jeden Tag Weihnachten wäre?
Ja, Übergewicht.
Da denkst du wieder viel zu ich-bezogen und menschlich.
Okay, was wäre denn dann? Dann wäre die Welt voller Propheten. Nee, der Sohn, dann würde hier nur noch der Sohn Gottes rumlaufen und der Heilige Geist.
Nee, ach, es nicht. Geht so ein bisschen, die haben halt mit Statistik angefangen. Also okay. Du hast ja, ich habe vorhin gerade erwähnt, wir haben so und so viele Weihnachtsbäume, irgendwie 26 Millionen. Ja. Wenn du jetzt sagst, so ein typischer Weihnachtsbaum hält irgendwie drei Wochen oder sowas oder einen Monat, dann brauchst du einen neuen Weihnachtsbaum. Dann kannst du ausrechnen, wie viele Weihnachtsbäume du brauchst. Wir haben auch, das habe ich jetzt, ich habe schon wieder zugemacht, wie viele Weihnachtsgänse wir dann essen pro Weihnachten. Das sind auch ziemlich viele und die brauchen wir dann jeden Tag. Ja, wir brauchen jeden Tag Gänse, wir brauchen irgendwie Lametta-Fabriken, wir brauchen irgendwie Weihnachtskugeln.
Das ist so ein Buch, das sich auch sehr gut dazu eignet, Kinder unglücklich zu machen.
Im Wesentlichen geht es dann darum, es ist wirklich schön, sie haben das natürlich alles am Beispiel von Großbritannien gemacht, aber wenn ich mal Zeit habe, rechne ich das auf Deutschland um und schreibe da auch was drüber. Das endet damit in so einer grauenhaften postapokalyptischen Welt, wo irgendwie ganz London irgendwie der Horrorregion ist, die nur von Weihnachtsbäumen und irgendwelchen Truthähnen bevölkert ist, die alles irgendwie meterhoch zugeschissen haben, die gesamte Rest der Menschheit drängt sich irgendwo, keiner hat Geld, weil natürlich keiner arbeiten geht und schon nicht Feiertag ist.
Klar, ist ja meine, ja.
Also es ist wirklich sehr, sehr, wirklich, wenn man von diesem lass uns doch jeden Tag Weihnachten feiern, dann irgendwie zu einer horrorapokalyptischen Weltuntergangsvision kommt.
Das ist nicht ein Kapitel in dem Buch, sondern das ganze Buch geht einfach nur davon aus, dass jeden Tag Weihnachten wäre. Und
nee, das war das erste Kapitel.
Ah, okay.
Verschiedene Kapitel, wo sie halt alles Mögliche beschreiben. Unter anderem, das war halt der Anfang. Dann geht's halt weiter mit zum Beispiel, sie haben den Satz von Gödel benutzt, also der Gödelsche Unvollständigkeitssatz, um halt zu zeigen, ob der Weihnachtsmann existiert oder nicht. Und dann, es ist wie gesagt sehr...
Muss man Verständnis von Mathematik haben, um das lesen zu können? Weil Gödel ist schon wieder zu intellektuell zu überfrachtet für mich.
Du musst kein Verständnis von Mathematik haben, sondern aber du solltest eine Sympathie zur Mathematik oder keine Angst vor Mathematik haben, logischerweise. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie bereit bist, dich auf Mathematik einzulassen, es kommen da jetzt keine wahnsinnig komplizierten Formeln vor. Es ist sehr, sehr schön, sehr, sehr faszinierend, sehr, sehr locker geschrieben, lustig geschrieben vor allem. Und wenn du jetzt irgendwie keine Panik vor Mathematik hast, dann kann man das problemlos lesen.
Panik habe ich nicht, dann erklär mir doch mal Gödels Unvollständigkeitssatz.
Also erklären ist es wirklich... vereinfacht gesagt, also wenn das Gödel ist genau eins dieser Themen, wo du wirklich definieren musst, was du jetzt irgendwie als habe ich verstanden definierst, ja. Das ist, wenn du es wirklich einem ansatzweisen Verständnis nahe kommen willst vom Gödel'schen Unvollständigkeitssatz, dann musst du das Buch Gödel-Escher-Bach lesen.
Ein ganzes Buch muss ich lesen,
ich kann ja schon ein bisschen was erklären, wenn du dieses Buch gelesen hast, man sollte das lesen, das ist eines der besten populärwissenschaftlichen Bücher, eigentlich eines der besten Sachbücher aller Zeiten von Douglas Hochschild, hat auch den Pulitzer-Preis bekommen, soweit ich mich erinnern kann. Also es ist ein absoluter Klassiker, egal ob man jetzt irgendwie Mathematik interessiert oder nicht. Also das Buch sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Es ist halt 800 Seiten dick, aber am Ende hast du eben wirklich verstanden, was dieser Satz von Gödel macht und auch einen Einblick in die Mathematik bekommen, die dem zugrunde liegt. Aber
das heißt, ich muss ein 800-Seiten-Buch lesen, um in The Mathematics of Christmas Kapitel 2 zu verstehen.
Nein, das musst du lesen, wenn du wirklich eine Ahnung haben willst von Gödels Unvollständigkeitssatz, die über die paar Sätze hinausgeht, die man einfach so erklären kann, um zu wissen, um was es geht. Okay. Also ich kann dir jetzt sagen, der Unvollständigkeitssatz von Gödel, das hat Gödel 1931, glaube ich, aufgestellt, der hat gesagt, es gibt mathematische Aussagen, die richtig sind, bei denen es aber unmöglich ist zu beweisen, dass sie richtig sind. Ja, und zwar nicht, weil die Mathematiker so doof sind, sondern weil es prinzipiell nicht geht, weil das formale System der Mathematik nicht mächtig genug ist, um solche Aussagen beweisen zu können.
Gibt es da Beispiele, die so jemand wie ich verstehen kann?
Naja, zum Beispiel, nimm denn die, ich nehme immer gerne die Goldbach-Vermutung. Mhm. Ob du das kennst? Das ist eine Vermutung. Jede gerade Zahl, die größer als 2 ist, ist die Summe von 2 Primzahlen.
Okay.
Das ist eine Vermutung, die Goldbach Mitte des 18. Jahrhunderts aufgestellt hat.
Ja, weil er einfach mal alle geraden Zahlen, die ihm so eingefallen sind, faktoriert hat.
4, 6, 8, alle, jede gerade Zahl. Und bei jeder geraden Zahl kannst du zeigen, dass du sie, dass es 2 Primzahlen gibt, die addiert diese gerade Zahl ergeben.
Ja.
Das ist Goldbachs Vermutung. Also die ist leicht zu verstehen.
Ja.
Jetzt muss man sie beweisen. Und wie gesagt, seit Mitte des 18. Jahrhunderts hat die kein Mensch bewiesen. Man hat kein Gegenbeispiel gefunden. Man hat sie für sehr, sehr viele Fälle, man kann ja sowas in den Computer eingeben und der kann das halt für wirklich, ich weiß jetzt gar nicht, für wie viele Zahlen das schon bewiesen ist, aber man muss es halt für unendlich viele, für alle geraden Zahlen beweisen. Man hat sie noch nicht beweisen. Es könnte jetzt sein, dass diese Goldbach-Vermutung genau so ein Ding ist, von dem Gödel geredet hat. Es kann sein, dass die Goldbach-Vermutung absolut richtig ist, dass die für jede gerade Zahl gilt. Ja, es kann sein, dass sie richtig ist.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die 64 nehme als gerade Zahl,
ja,
ja, 8 mal 8 ist doch 64, oder nicht? Und 8 ist doch keine Primzahl.
Nee, aber mal ist auch Multiplikation und nicht Summe.
Ach, Summe. Ach so.
Ja.
Entschuldigung, dann habe ich natürlich nicht aufmerksam zugehört. Entschuldige. Ja.
Summe.
Ja, ja, ja. Also
genau. Also es geht halt irgendwie, es kann sein, dass diese Goldbach-Vermutung stimmt.
Mhm.
Dass du niemals auch, also egal wie du dich anstrengst, du wirst nie ein Gegenbeispiel finden können. Du kannst Computer bis ans Ende des Universums laufen lassen und sie werden dir für jede einzelne Zahl, die du reinsteckst, genau zeigen, das stimmt. Sie ist richtig, aber es kann halt sein, dass wir...
Irgendwann eine Zahl kommt... für die es nicht stimmt?
Oder wie? Nein, nein, dann wäre sie ja rum. Dann haben wir sie widerlegt und die Sache ist geklärt. Gödel sagt, dieser Unvollständigkeitssatz besagt, dass die Mathematik ist ja ein formales System. Ja, du hast eine gewisse Anzahl von Axiomen, von Dingen, die du sagst, die sind so und aus, also wirklich die Fundamente, die Grundlagen und einen gewissen Satz an logischen Regeln, wie du aus einer Aussage andere Aussagen formulieren kannst.
Mhm.
Das ist ganz vereinfacht gesagt Mathematik. Ja?
Mhm.
Und jetzt sagt Gödel, wenn du dieses Set an Grundlagen, an Axiomen und Regeln hast, dann gibt es innerhalb dieses mathematischen Sets eine gewisse Anzahl an Dingen, die richtig sind. Ja? Also aus den Grundlagen unserer Mathematik, die wir mal so definiert haben, folgen alle möglichen Sachen, die richtig sind.
Mhm.
Ja, also zum Beispiel, dass irgendwie jede gerade Zahl ich ohne Rest halbieren kann oder sowas. Ja, das ist eine Aussage, die oder halt die Fermatsche Vermutung, dass a hoch n plus b hoch n für n größer gleich 2 niemals gleich c hoch n ist und so weiter. Also gibt es jede Menge Sätze, die ich alle gültig aus diesen Grundlagen ableiten kann.
Ja.
Ja. Und bis zu Gödel haben die Mathematiker gedacht, dass du, wenn etwas innerhalb dieses mathematischen Systems richtig ist, dass du es immer auch beweisen kannst. Ja?
Ja.
Also wenn eine Aussage richtig ist, dann gibt es immer eine Abfolge von mathematischen Manipulationen, wie du aus den Grundlagen folgern kannst, diese Aussage ist richtig.
Mhm.
Davon ist man ausgegangen. Gödel hat aber gezeigt, das stimmt nicht. Dass jedes beliebige mathematische System ist nie unendlich mächtig. Ja? Es wird immer Sätze geben, bei denen die Grundlagen nicht ausreichen, um die Gültigkeit dieser Sätze zu beweisen, die quasi außerhalb des mathematischen Systems stehen.
Mhm.
Dass eben die Mathematik an sich per Definition immer unvollständig ist. Darum heißt dieses Ding Unvollständigkeitssatz. Also du kannst mit einem beliebigen mathematischen System niemals alles beweisen, was richtig ist.
Was richtig ist oder was richtig zu sein scheint?
Was richtig
ist. Weil ich kann ja jetzt zum Beispiel die Goldbach-Vermutung für beliebig große Zahlen rechnen, aber das dauert halt Zeit.
Ja, du kannst es.
Beziehungsweise ist die beliebig große Zahl ist ja sowieso unendlich groß.
Nein, das ist vollkommen egal. Also, wenn du es beweisen willst, dann kannst du per Test niemals in der Mathematik was beweisen.
Okay, verstehe. Also, okay.
Weil du
musst halt es aus den Axiomen heraus beweisen.
Du musst halt wirklich zeigen, okay, dass es für, du musst halt einen mathematischen Weg finden, um abzuleiten, dass es für alle Zahlen gibt, egal welche. Weil es bringt nichts mehr, es gibt halt unendlich viele. Also kannst du dich, wie gesagt, da unendlich ist halt wirklich viel. Das eben, kannst du nicht durchprobieren. Das,
genau.
Ja, und wie gesagt, das kann halt sein,
in meiner vulgären Auffassung hätte das schon gereicht, um es für unvollständig zu erklären, aber ja.
Es kann halt sein, dass diese Goldbach-Vermutung tatsächlich richtig ist, ja, also dass in unserem mathematischen System die Goldbach-Vermutung richtig ist, dass sie für jede beliebige Zahl eben diese Aussage bestätigt. Es kann sein, dass das so ist, und selbst wenn das so ist, kann es trotzdem sein, dass das mathematische System nicht ausreicht, um diese Aussage allgemein gültig für alle beliebigen Zahlen zu beweisen. Mhm. Weil eben das, die Mathematik immer unvollständig ist. Das hat Gödel. Es gibt noch andere Beispiele, wo das tatsächlich mal irgendwie auch, also wir kennen auch konkrete Aussagen, von denen wir wissen, dass das hier der Fall ist. Aber da, das wird dann das Auswahlaxiom der Zermelo-Fränkel-Mengenlehre und so weiter, aber das würde jetzt zu weit führen, das noch zu erklären. Aber das ist halt die Kurzversion. Das Unvollständigkeitssatz von Gödel sagt, dass jedes mathematische System immer unvollständig sein muss. Es geht nicht anders.
Oh.
Entweder du kannst es vollständig machen, aber dann ist es halt so schwach, dass das sowieso jede Menge Zeug damit nicht bewiesen werden kann. Also, dass du zum Beispiel sagst, ja, wir nehmen jetzt die negativen Zahlen nicht mit rein in unsere Mathematik, dann kannst du halt nichts über negative Zahlen aussagen, dann hast du da schon wieder Unvollständigkeit. Oder du machst es halt mächtig genug, um prinzipiell alles beschreiben zu können. Mhm. Aber dann hast du halt immer aufgrund dieser Mächtigkeit, der Komplexität, immer eben auch die Unvollständigkeit mit drin.
Okay.
Das ist die simple Variante von Gödel, und wer es wirklich genau wissen will, der wird nicht umhinkommen,
Gödel, Escher, Bach zu lesen.
Genau.
Was man, wie sind aber auch, wir da jetzt eigentlich nur hingekommen?
Vom Weihnachtsmann, von der Weihnachtsmann-Mathematik.
Ah, genau.
Eben in dem Buch so eine, ja, auch so eine Light-Version von Gödels Unvollständigkeitssatz benutzt haben, und das sagen sie auch dazu, also eine nicht ganz zulässige Anwendung des Satzes, mit der sie halt bewiesen haben, dass der Weihnachtsmann existieren muss. Mhm. Genau, was haben wir noch für Weihnachtsthemen? Also ja, ich wollte vom Buch noch mehr erzählen, da waren noch viel mehr coole Sachen drin, zum Beispiel Markov-Ketten, hast du das schon mal gehört?
Auch nicht, nee.
Das sind so Systeme, mit denen du was vorhersagen kannst. Also theoretisch könnten wir jetzt sämtliche Fremdwissenschaft-Podcasts hernehmen, die transkribieren in Text, und den Text in den Computer stecken.
Ja.
Und der macht Statistik draus. Also sagt, wir haben so oft das Wort Wissenschaft verwendet und so oft das Wort Weihnachten und so oft das Wort, Astronomie. Also der macht dann irgendwie Statistiken, und dann kann er auch sagen, okay, ich kann Verknüpfungen herstellen. Also jedes Mal, wenn Holger Wissenschaftler sagt, dann kommt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit danach das Wort haben. Und wenn ein Wissenschaftler haben gesagt hat, kommt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit danach das Wort herausgefunden. Also der kann so Verknüpfungen machen.
Das heißt, man könnte einen Textautomaten programmieren, der aus allem, was wir in der Vergangenheit gesagt haben, was redet, was wir auch sagen würden?
Das ist genau die Idee, also die Idee dieser Anwendung der Markov-Ketten. Markov-Ketten sind im Wesentlichen genau das, dass du halt irgendwie so Datensätze so verknüpfst mit Wahrscheinlichkeiten, dass du weißt, okay, wenn das ist, dann kommt mit der Wahrscheinlichkeit das, mit der Wahrscheinlichkeit das, mit der Wahrscheinlichkeit das hinterher.
Ja, und das kannst du halt eben. Es ist alles schon mal gesagt worden, nur noch nicht von jedem. Ja.
Genau, und dann kannst du theoretisch, wenn wir das so haben, dann könntest du theoretisch eben so einen Generator anschmeißen. Dem musst du halt irgendwie einen Startsatz oder ein Startwort vorgeben, und dann bastelt der sich so und den eigenen, das Gespräch halt zwischen uns beiden automatisch hin.
Kann nicht mal jemand sowas machen? Kann nicht mal jemand ein Vrindomat programmieren? Das kann doch so schwer nicht sein, oder?
Also die beiden, Hannah Fry und ihr, hab gerade vergessen, wie der Co-Autor von dem Buch heißt, Thomas O'Leary und Evans, die beiden haben das gemacht für die Ansprache, die Weihnachtsansprache der Königin. Das ist ja auch ein ganz traditionelles Ding in Großbritannien, dass da wirklich am Weihnachtsabend die Königin da hier eine Ansprache hält. Und die haben gemeint, ach, die arme Frau muss das seit Jahrzehnten jeden Abend machen, die hat auch mal irgendwie einen ruhigen Abend verdient, und haben dann halt eben so ein Markov-Ding gebaut, was dann hier eine Ansprache macht, und die ist sehr absurd, die da rauskommt. Also, kannst du nur empfehlen, das Buch. Es ist ein sehr schönes Buch mit wirklich schöner Mathematik drin und schönen, lustigen Geschichten.
Es klingt sehr gut. Also wenn schon ich Spaß daran habe, dann haben Leute, denen das nicht
da
intellektuell zu
überfrachten
ist, richtig Spaß dran.
Ja, da kommt eben auch das Wichteln drin vor. Also da geht es, wie man das am besten organisiert, dass es wirklich fair ist und keine Ahnung, wie man Kuchen verteilt, sodass sich keiner übervorteilt fühlt, und wie man Geschenke verpackt. Und da gibt es jede Menge schöne mathematische Themen drin. Also ich kann es nur sehr, sehr empfehlen, das Buch.
Ja.
Was haben wir noch? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bevor es weitergeht. Bevor
es weitergeht?
Aus ist, weil, ja, bevor ich weitergehen muss und die Sendung aus ist. Wir haben hier noch, das ist schön, Wunschzettelforschung.
Wunschzettelforschung.
Ja. Wissenschaftler aus Österreich von der Universität Klagenfurt haben Eltern gebeten, dass sie ihnen Kopien der Wunschzettel ihrer Kinder schicken.
Mhm.
Und die haben 250 Wunschzettel gekriegt und haben die dann ausgewertet. Haben gezeigt, dass, sag mal, wie viel schätzt du, wie viel Wünsche pro Wunschzettel wurden durchschnittlich geäußert? 5- bis 12-jährige Kinder.
5- bis 12-jährige Kinder. Schwer zu sagen. 8.
Na, doppelt so viel. 4,25.
Oh, so wenig dann doch nur.
Ja, oder vielleicht sind die österreichischen Kinder auch besonders genügsam, aber 4,25 Wünsche im Durchschnitt. Also insgesamt in den 250 Briefen gab es 1025 Wünsche.
Mhm.
Und das Interessante war, 500 dieser Wünsche haben einen direkten Bezug zu einer Marke gehabt. Also nicht gesagt, ich hätte gern hier diese Konsole, ich hätte gerne eine Spielekonsole, ich hätte gerne ein Fahrrad, sondern ich hätte gerne die Konsole so und so und das Fahrrad dieser Marke.
Es ging auch tatsächlich um Fahrräder und Konsolen oder ist das jetzt nur
Die haben jetzt gerade hier Konsolen als Beispiel gebracht, Fahrrad habe ich mir jetzt ausgedacht.
Na, bei Konsolen kann ich das verstehen, weil da ist ja, da gibt's ja nicht viel Spielraum. Also da kannst du ja nur eine bestimmte Marke kaufen. Also du kannst halt entweder eine PlayStation kaufen oder eine Xbox.
Ja, aber ich könnte sagen, dass du halt eben eine Konsole haben willst und das.
Na, das, also da glaube ich, da haben sie, glaube ich, ein bisschen verzerrt, weil du kaufst eine Konsole, weil du bestimmte Spiele spielen willst und bestimmte Spiele laufen auch, wenn ich das richtig verstehe zumindest, auch nur auf bestimmten Konsolen. Das heißt, du bist mehr oder minder gezwungen, dir eine bestimmte Konsole zu wünschen, wenn du ein bestimmtes Ergebnis haben willst. Also es ist halt jetzt nicht so, dass du, wie so, ich hätte gerne ein Smartphone und du kannst sagen, okay, ein iPhone ist im Prinzip genauso wie ein Android-Gerät, weil damit kann man auch im Internet surfen. Also die, ne, das Ergebnis eines beliebigen Smartphones ist immer gleich, aber das Ergebnis einer beliebigen Spielekonsole nicht.
Da ich keine Konsole besitze, kann das tatsächlich auch stimmen. Also ich kenne mich nicht aus, aber ich habe jetzt nur den Artikel über die Forschung. Ich habe jetzt nicht die Forschung selbst. Ich kann das jetzt quasi hier nicht nachschauen, was sie da gemacht haben. Aber das klingt schon plausibel, was du sagst. Also tatsächlich waren auch, schreiben sie hier, Elektronikprodukte der Spitzenreiter bei den Wünschen. Und tatsächlich haben sie auch gemeint, dass gerade bei den Elektronikprodukten, dass da eben 60% gebrandet waren. Also dass gerade bei den Elektronikprodukten die Marke wichtiger war als bei sonstigen Wünschen.
Also bei sowas wie Smartphones kann ich mir das durchaus vorstellen, dass jemand lieber ein iPhone haben will als irgendwie ein, was weiß ich, wie Huawei oder sowas, klar.
Und was ich auch schön fand hier, sie haben die Briefe auch stilistisch klassifiziert, also als Brief, Liste, Zeichnung, Collage und Mischung aus Zeichnung und Text.
Aha.
Und haben dann auch gezeigt, je mehr Mühe in die Gestaltung der Wunschzettel investiert worden ist und je höher die Bedeutung von Weihnachten für die Kinder war, also je mehr sie irgendwie tatsächlich Bezüge ans Weihnachtsfest in den Brief reingebracht haben, desto weniger einzelne Wünsche haben sie reingeschrieben.
Aha. Desto wichtiger war ihnen das eine Ding, was sie sich wirklich gewünscht haben dann.
Vielleicht, also auch das kann man da jetzt nicht hier rausholen. Aber wie gesagt, ich fand es vor allem interessant, dass tatsächlich auch sowas wie Wunschzettelforschung existiert.
Hast du als Kind Wunschzettel geschrieben?
Natürlich.
Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe.
Das war immer super. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Brauch in Deutschland auch gibt. Zumindest hängt es von der Region. Aber so Österreich ist ja fest in der Hand des Christkinds. Ja, also Weihnachtsmarkt gibt es bei uns nicht. Das sind auch immer so politische Grabenkämpfe, die ausgefochten werden zwischen Christkind, dem guten österreichischen katholischen Christkind und dem bösen Weihnachtsmann, der irgendwie aus Amerika hier bei uns einfällt und das Weihnachtsfest kaputt macht.
Cola-Welle hier rüber geschwappt ist. Ja.
Genau. Nee, also zum Beispiel hier in Thüringen ist auch Weihnachtsmannland und kein Christkindland. Also ich glaube, das hängt wirklich auch von der Religion ab, also katholisch oder protestantisch oder halt irgendwie so atheistisch wie Thüringen. Aber Christkind ist bei uns in Österreich ganz klar. Und tatsächlich ist es so, du schreibst einen Weihnachtswunschzettel.
Mhm.
Der Weihnachtswunschzettel wird dann deponiert irgendwo am Fensterbrett. Dann kommt des Nachts das Christkind, fliegt am Fenster vorbei und nimmt den Wunschzettel mit und als Zeichen, dass es da war, lässt es dir so ein kleines Schokoladendingens oder sonst irgendwas da, damit du weißt, aha, das Christkind war da. Und das habe ich
dann der Hund frisst.
Drum ist es ja ein Fensterbrett, damit der Hund nicht hochkommt. Okay. Nee, aber genau das haben wir, also, haben wir als Kind natürlich gemacht. Also, wir haben Mundzettel geschrieben, den hingelegt und am nächsten Tag uns dann gefreut, dass hier das Christkind uns was Schoko da gelassen hat. Also das habe ich selbstverständlich gemacht.
Ich kann mich echt nicht daran erinnern, ob ich Wunschzettel geschrieben habe oder. Hast du Geschwister?
Ich habe einen Bruder, ja.
Vielleicht kommt es daher, dass ich Einzelkind bin und sowieso immer alle Wünsche. Weißt du, kann ja sein.
Bist ein verzogenes Einzelkind.
Furchtbar, ganz furchtbar.
Ja.
Ich habe immer alles gekriegt, nur nicht das, was ich wollte.
Ja, schlimm. Nee, aber ich habe dann, also ich überlege jetzt gerade, ob ich mich noch an den konkreten Wunschzettel erinnern kann, was ich aufgeschrieben habe, aber kann mir jetzt nicht mehr dran erinnern, aber. Ich weiß nur, dass ich es auf jeden Fall gemacht habe. Also ich weiß nicht, wie lange ich es gemacht habe, aber tatsächlich oft genug. Und das ist, macht auch Spaß tatsächlich. Also, ich meine, heutzutage ist es ja einfach. Heutzutage klickst du auf die Amazon-Wunschliste und fertig.
Ja.
Dann geht das nicht mehr so einfach. Aber anscheinend gibt es immer noch Kinder, die Wunschzettel schreiben. Und
ja,
das
ja, jede Menge.
Finde ich also auch gut.
Die Kinder meiner Frau auch. Also das ist... Das scheint normal zu sein. Ich weiß nur nicht, ob ich es gemacht habe, aber ich erinnere mich eh schlecht an meine Kindheit. Ja, mehr so, Weihnachten. Florian, erzähl mir was über Weihnachten.
So, ich habe noch, was habe ich denn noch? Ich habe noch zwei Geschichten, glaube ich. Und ich habe noch mal die Werbung noch gar nicht untergebracht heute, oder?
Clever ans Ende der Sendung geschmuggelt, sehr gut.
Nee, ach, ich habe so gerade hier gesehen, ich muss noch gar nicht viel Werbung machen. Also wie gesagt, jetzt sind jetzt hier mit den diversen Auftritten, die ich so habe. Also ich habe jetzt für dieses Jahr alles erledigt, bis auf die Silvester-Show. Es gibt seit langem wieder mal eine Science Busters Silvester-Show mit einem Best-of des diesen Jahres wissenschaftlichen, einem Ausblick aufs neue Jahr mit jeder Menge Experimenten, Wissenschaft und es gibt, glaube ich, noch was zu essen nachher. Also wie wir machen auf der Bühne was zu essen. Also halt so, ja, Science Buster Silvester Edition heißt das, findet in Perchtoldsdorf, auf der Burg Perchtoldsdorf bei Wien statt. Und es gibt noch ganz ein paar Karten, falls jemand vorbeikommen will. Das wollte ich nur gesagt haben. Und dann machen wir mit Weltraumweihnachten weiter.
Ui.
Ui. Ja, und zwar auf der Raumstation. Da fliegen nämlich Leute hin oder sind Leute hingeflogen vor ein paar Tagen.
Ja.
Und zwar drei, nee, wie viele neue waren das? Ich weiß gar nicht, wie viele neue da hingeflogen sind. Momentan sind auf jeden Fall drei Amerikaner, zwei Russen und ein Japaner auf der Raumstation. Und die feiern natürlich auch Weihnachten.
Kennt der Japaner das überhaupt?
Ich glaube schon. Also nicht als, ich glaube, für die ist das eher. In der japanischen, in der Religion, in der traditionellen natürlich nicht. Also da kommt das natürlich nicht vor. Aber ich habe irgendwo letztens gesehen, das ist wieder so halb erinnertes Halbwissen, in der Dokumentation über irgendeinen Typen, der wahnsinnig viel Weihnachtsschmuck herstellt in Japan und das auch verkauft dort und dann auch irgendwie mit allen Weihnachten. Also ich glaube, es ist sowas, was in Japan halt so als exotisches Fest halt irgendwie auch so mitgefeiert wird. So halt, keine Ahnung, wie Halloween bei uns oder so vielleicht. Aber kennen die das.
Ja, ich lese auch gerade nebenbei eine Nachricht. Mittlerweile ist Weihnachten ein Massenphänomen, das auch den großen Rest der japanischen Bevölkerung erfasst hat. Mit christlichen Missionaren ist es dahin gekommen. Das finde ich ganz spannend. Mit
was denn sonst?
Stimmt. Ja, mit dem Kapitalismus, mit der Globalisierung. Keine Ahnung.
Nee, aber was auf jeden Fall auf der Raumstation stattfindet, ist, die haben einen Weihnachtsbaum auf der Raumstation, ja?
Krass.
Ein Baum lagert dauerhaft für die Festtage auf der Raumstation.
Aber wahrscheinlich so ein kleines Kunststoffding wird das dann sein, vermutlich, ne? Weil das kostet ein Kilo Fracht zur Raumstation, was kostet das? Da war doch auch irgendwie so eine ganz bizarre Zahl.
Ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber auf jeden Fall irgendwie von $10,000 pro Kilogramm aufwärts, deutlich aufwärts. Aber ich habe jetzt hier in dem kurzen Artikel keine Ahnung, was das für ein Baum ist, aber es wird jetzt keine Nordmann-Tanne sein, sondern vermutlich wirklich irgendwie so ein aufblasbares Plastikding. Obwohl das jetzt wirklich gut machen würde, so auf der Spitze von der Rakete, so eine große Tanne.
Sehr bestimmt zumindest spektakulär aus, ja.
Ja, ich weiß nicht, wie sie dann ankommt im Weltall.
Man könnte auch einfach direkt die Rakete, könnte man doch auch so Zweige, weißt du, so dran machen, dass die ganze Rakete aussieht wie so ein riesiger Weihnachtsbaum. Das ist bestimmt mal spektakulär, Wahnsinn. So ein Baum, der dann so, naja.
Ja, es gibt, welchem Science-Fiction-Buch war das, wo es Baumraumschiffe gibt? Das war im Hyperion-Zyklus. Hyperion hat, fällt mir gar nicht ein, wer das geschrieben hat, kann man auch lesen, hat nichts mit Mathematik oder Wissenschaft zu tun, aber da gibt es große, riesen Baumraumschiffe, die, glaube ich, von irgendwelchen komischen Tempelrittern geflogen werden oder sowas. Egal. Jedenfalls haben die die feiern tatsächlich auf der Raumstation halt, weil das ja auch international ist, halt alle Weihnachtsfeiern, die halt gerade so stattfinden. Ja, so die Amerikaner halt feiern am 25. Die Russen feiern ein bisschen später, weil die haben ja noch immer die haben natürlich zumindest was Weihnachten angeht, noch nicht durchgerungen, den Kalender zu benutzen, den alle anderen seit ein paar hundert Jahren benutzen, sondern immer noch den alten julianischen Kalender und feiern deswegen Weihnachten erst am 7. Januar. Und es gibt auch Geschenke. Die Geschenke sind vor wenigen Tagen gestartet worden ins Weltall mit einer Dragon-Kapsel. Ja, die Dragon, am 15. Dezember ist die losgeflogen.
Was sind das für Geschenke?
Das weiß ich nicht. Also irgendwie die SpaceX hat die hochgeflogen mit einer Falcon-Rakete zur ISS. 2200 Kilogramm Nachschub haben die hingeschickt und dabei waren eben auch Geschenke mit dabei, aber wären jetzt irgendwie.
Was würde man als Geschenk haben wollen auf der ISS? Wahrscheinlich echt so Schokolädchen und sowas, ne?
So welche was Geschenke
aus der Tüte kommt.
Welche Geschenke verrät die US-Raumfahrtbehörde NASA doch nicht, zitiere ich jetzt. Nur so viel als besonderes Schmankerl dürfen die Astronauten den neuen Star Wars-Film auf der ISS anschauen.
Boah. Ja. Das heißt, er wird irgendwo gestreamt. Das heißt, wir können es auch irgendwo sehen. Wir müssen es nur hacken.
Ich habe, glaube ich, die letzten drei Filme nicht mal gesehen. Also ob ich jetzt den sehe oder nicht. Irgendwann läuft er schon mal irgendwo kriege ich ihn zu sehen. Aber
stimmt.
Ich bin jetzt nicht so der Star Wars-Fan.
Ich eigentlich auch, aber nur halt die ersten drei, die es damals gab. Danach ist das irgendwie komisch geworden. Ja,
ich habe den vierten habe ich noch gesehen. Ich glaube, den fünften habe ich gesehen und dann war es irgendwie Schluss.
Also ich habe die alle gesehen, aber das ist irgendwie anders geworden. Vielleicht bin auch ich anders geworden, aber ist egal. Jede Generation hat ihre eigene Trilogie.
Ja, was, wenn wir jetzt schon Katzen- und Hundebesitzer dissen, können wir doch irgendwie die Star-Wars-Fans wieder machen zum Schluss.
Stimmt, ja. Die Trekkies, die immer in die Star-Wars-Filme rennen.
Ja, ich habe die neue Star Trek Serie, über die alle so gesprochen haben, da habe ich auch die ersten zwei Folgen oder drei Folgen gesehen.
Ja, ich glaube, das reicht nicht, um sie gut oder schlecht
zu finden. Ja, die hat mich auch nicht so vom Hocker gerissen. Ich meine, sie war schon gut, aber sie hat jetzt nicht, wie heißt das, Star Trek Discovery oder wie?
Discovery, glaube ich. Ja, kannst du ja aber ruhig, gib mir mal eine Chance. Ich habe auch länger gebraucht.
Hätte ich durchaus gemacht, aber es war jetzt nicht so, ich komme ja kaum zum Seriengucken, aber das war jetzt zumindest nicht so, sie war schon gut, sie hat mir gefallen, aber es war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, okay, das muss ich jetzt zu Ende gucken, unbedingt. Also ich gucke es mir schon irgendwann an. Aber
also das hatte ich schon, aber ich stehe halt auch auf solche Sci-Fi-Serien, stehe ich halt ganz doll und darum habe ich gesagt, oh, doch gerne zu Ende gucken, aber das hat halt nichts mit diesem Star Trek zu tun,
es ist halt irgendwie
mit dem ich in den 90ern mehr oder weniger groß geworden bin.
Ja. Genau. Was ich tatsächlich cool fand von der Serie, die ich jetzt momentan gerade gucke, das ist Halt and Catch Fire.
Oh, noch nie gehört.
Ja, das hat mir ein Freund darauf hingewiesen. Die spielt, ist so eine, wo läuft denn die? Ich glaube auf Amazon Prime, glaube ich, kriegst du die. Die spielt so in den Mitte der 80er geht sie los und beschreibt so diese ganze Computergeschichte. Also es ist keine Doku, sondern eben eine Serie. Und fängt an, es ist so eine alte Computerfirma, die irgendwie komische Steuersoftware für irgendwas macht. Und dann kommt halt irgendwie so ein 80er Geschäftsjuppie, der halt unbedingt die jetzt den neuen Supercomputer PC bauen will und da ist mit also diese ganze, ist im Prinzip wäre halt so wie du und ich in den 80ern jung war oder Kind war und dann mit dieser ganzen Commodore 64 und diesem ganzen frühen Computerkram aufgewachsen ist. Das ist sehr interessant, weil wir halt wirklich genau diese Geschichte, momentan in Staffel 2 geht es, glaube ich, gerade darum, da machen die irgendwie so ein frühes Online-Spiel über Commodore 64 und ja halt, es ist sehr, sehr thematisch sehr interessant, weil es halt über diesen ganzen Computerkram geht, aber halt auch Geschichten erzählerisch sehr interessant und sehr gut gemacht. Also
klingt gut.
Die Geschichten ist auch sehr erzählerisch.
Also kann so ich ein bisschen erzählen. In der Pubertät schwelgen ist ja auch immer schön.
Genau, ja, also ja. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist eine sehr schöne Serie. Ja, wo waren wir? Wir waren genau bei Star Wars im Weltraum.
Ja.
Ja, wo sonst, auf der ISS und dass die das angucken dürfen. Und das war es eigentlich schon, was ich hatte. Genau, ich habe noch eine kurze Notiz, das nenne ich jetzt hier offensichtliche Weihnachtstipps. Mhm. Ich dachte, das wäre ein schönes Thema, um die Weihnachtssendung zu beenden. Was man tun kann, um Weihnachtsstress zu vermeiden.
Okay, dann mache ich vorher drei Kurzmeldungen, ja? Also die drei restlichen, die ich habe, und dann das war jetzt ein Teaser, sehr schöner Teaser. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, wieder so eine Binsenweisheit aufgelöst, Umweltzonen senken die Gesundheitsbelastung in Städten. Ja, und zwar haben die, genau, die haben sich einfach mal 6 Jahre lang, also man muss hingehen, also die haben Leipzig angeguckt. Leipzig hat sehr, sehr strenge Umweltzonen und eine sehr, sehr große Umweltzone eingerichtet, jetzt im Vergleich zur Stadtfläche, und haben sich seit Einrichtung der Umweltzone, seit 2011 angeguckt, wie sich denn die Schadstoffe, also die krebserregenden Schadstoffe verändert haben. Und die sogenannten Verbrennungspartikel bei Dieselfahrzeugen haben sich um mehr als die Hälfte reduziert.
Okay.
Das ist zwar nur an der gesamten Feinstaubmasse in der Stadt, sind das zwar nur 5%, die das zurückgegangen ist, aber diese 5% sind halt die giftigsten Feinstaub oder ja, die giftigsten Feinstäube, die da überhaupt nur unterwegs sind. Das Einzige, was sich nicht verändert hat, ist genau das, worüber wir gerade reden, nämlich die Stickoxide. Mhm. Und das führen sie darauf zurück, dass der Anteil dieser Fahrzeuge immer weiter gestiegen ist. Also es ist einfach immer mehr Fahrzeuge Stickoxide raushauen. Das heißt, Umweltzone hin oder her, das ändert an der Sache nichts. Fand ich schon mal ganz interessant, dass man jetzt auch mal sagen kann, ja, aber da guck da, es nutzt tatsächlich was und ist nicht nur so ein gefühlter Nutzen. Gute Nachrichten aus Frankreich. Der ITER ist zur Hälfte fertig, also der Kernfusions sogenannte Reaktor, wo mir mal ein Physiker gesagt hat, das ist eigentlich die falsche Bezeichnung, da reagiert nämlich nichts. Das ist eher eine Fusionsmaschine. Und sie sagen jetzt, sie hätten die Hälfte der Arbeiten abgeschlossen, also der Meilenstein 50% fertig gebaut bis Inbetriebnahme, wäre fertig. Inbetriebnahme soll 2025 sein, dann wollen sie das erste Mal zünden. Das heißt, der ITER wird fertig, bevor der BER in Betrieb geht, was ja auch schon mal was ist. Was sie halt machen ist, also das kann man sich ganz gut am Wendelstein angucken, also unserem deutschen Fusionsgerät in Greifswald. Die spielen da erstmal mit rum. Also die erste Zündung ist noch nicht so das, womit sie dann halt wirklich den betreiben wollen und sowas. Was sie halt machen ist Wasserstoff fusionieren und dann Deuterium und Tritium. Das soll dann die Endstufe sein. Also das Endstadium soll das Fusionieren von Deuterium und Tritium sein. Und das soll dann auch tatsächlich erst 2035 stattfinden. Das heißt, die Anlage, die in der Lage ist zu beweisen, dass wir Energie erzeugen können, braucht noch mindestens, was haben wir jetzt, 2018, ja, braucht noch irgendwie, na, sagen wir mal 20 Jahre, bis sie soweit ist, diesen Beweis anzutreten. Und da ist dann echt die Frage, ob wir das überhaupt noch brauchen, angesichts der erneuerbaren Energien, die wir gerade so sehr ausbauen.
Ja, ach, brauchen kann man das immer für
irgendwas, das
denke ich.
Naja, allein fürs Wirtschaftswachstum. Also unser Wachstum ist ja unmittelbar gekoppelt an billige Energie. Und wer weiß, ob Erneuerbare so viel Energie dann liefern können, dass wir sie tatsächlich einfach im Überfluss raushauen können, wie wir es gewohnt waren. Und dann gibt es noch einen Schweizer Wissenschaftler, der die Existenz von dunkler Materie und dunkler Energie anzweifelt. Hast du von dem gehört?
Ja, ach, nicht den Quatsch schon wieder.
Ist das tatsächlich Quatsch? Also ich habe einfach nur als Meldung gelesen, ich verstehe es halt nicht. Der sagt halt, warte mal, was sagt er? Er hätte das Standardmodell unter Berücksichtigung der Skaleninvarianz des Leerraums geändert und die bisherigen Probleme seien verschwunden, also Expansion und so.
Das Ding ist halt, das hätte er gern.
Ja.
Aber das ist nicht so. Das ist halt das Ding. Also ich google gerade mal, ich habe hier schon einen Artikel dazu gehabt. Ich weiß nicht, ob ich den hat.
Ich verstehe da leider nicht genug von, darum müsstest du es.
Nee, das Ding ist, dass du halt, es gibt halt jede Menge Wissenschaftler, die tatsächlich sich überlegen, was halt irgendwie dunkle Materie sein kann, was da für andere Möglichkeiten gibt. Also das ist jetzt irgendwie keine revolutionäre Neuigkeit oder Tätigkeit, dass Wissenschaftler probieren, die Sache mit dunkler Materie, dunkler Energie und so weiter auf die Reihe zu kriegen. Wenn du die Literaturdatenbanken anguckst, dann kriegst du da vermutlich jede Woche einen Schwungartikel, wo halt Leute das machen.
Okay.
Weil das Problem ist, ab und zu hast du halt Leute, die tatsächlich es schaffen halt irgendwie das medial so aufzubereiten, dass dann halt die Zeitungen kommen. Mhm. Und wenn du das entsprechend machst, natürlich ist ja irgendwie Wissenschaftler modifiziert Einsteins Theorie, Wissenschaftler widerlegt. Also wenn du mit sowas kommst, da widerlegt dunkle Energie, dunkle Materie. Das sind halt Schlagzeilen, die jede Redaktion gerne annimmt. Mhm. Und meistens sind dann Leute in den Redaktionen, die halt absolut nicht in der Lage sind, das einzuschätzen, um was es wirklich geht
dabei. Oder mal jemanden zu fragen, der sich damit auskennt.
Genau. Also dazu sollten sie eigentlich schon in der Lage sein, aber ja, tun sie halt dann oft nicht. Und in dem Fall war es halt, ich habe da, ich sehe gerade, ich habe tatsächlich was drüber geschrieben, ich habe gewusst, ich habe was geschrieben. Ich habe mich dabei, beziehungsweise in solchen Fällen, also gerade wenn es so um schwarze Löcher, Urknall, eben auch dunkle Materie, Quantengravitation, also diese wirklich extrem komplizierten Gebiete der Physik geht, der theoretischen Physik geht, kann ich immer nur empfehlen, das Blog Back Reaction. Mhm. Das wird von der Sabine Hossenfelder geschrieben, theoretische Physikerin in Frankfurt mittlerweile. Und die kennt sich halt wirklich gut aus, die arbeitet auf dem Gebiet. Und die hat also den Artikel, den sie geschrieben hat über diese Arbeit, trägt den eigentlich schon alles sagenden Titel Astrophysicist Discovers Yet Another Way to Screw Yourself Over When Modifying Einstein's Theory. Okay. Also sie im Wesentlichen zusammengefasst schreibt sie...
Neue Methode gefunden, sich selbst ans Kreuz zu nageln.
Ja. Genau, also zusammengefasst schreibt sie, dass... man halt wirklich, wenn man jetzt sowas macht hier, ich habe hier genau hier die Schlagzeilen, Schweizer Astronom schlägt revolutionäre Theorie vor, Forscher zweifelt an Existenz von dunkler Materie, ja. Das waren halt die Schlagzeilen.
Ich bin super drauf reingefallen, also es ist nicht zu verachten jetzt.
Wie gesagt, also im Wesentlichen, es lässt sich zusammenfassen mit der Aussage, das ist nicht einfach, also dieser ganze dunkle Materie, Einstein, Realitätstheorie-Kram, der ist nicht einfach, der ist auch für mich zu schwer. Also ich habe das, oder ich kenne mich damit nicht aus, weil ich mich nie damit genug beschäftigt hat. Aber man muss halt wirklich, wirklich viele Dinge berücksichtigen. Und dieser André Meder, der ist halt kein theoretischer Physiker, der hat halt im Wesentlichen, glaube ich, mit, ich weiß nicht, was er gemacht hat, irgendwas anderes Interessantes und durchaus Relevantes. Ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht, ich habe es geschrieben, irgendwas, was auf jeden Fall nichts mit dem eigentlich mit theoretischer Physik zu tun hat und hat halt im Wesentlichen da jetzt irgendwie rumgebastelt an diesem Realitätstheorie-Ding und dann eben dabei Dinge nicht gemacht, die man eigentlich machen muss, wenn man das machen will und wenn man das eben berücksichtigt, dann kommt eben raus, dass es unnötig ist. Also sie schreibt dann hier, Sabine Hossenfelder nochmal, André Meder, clearly doesn't know a lot about modifying general relativity, but I do, so let me tell you, it's hard. It's really hard. There are 1,000 ways to screw yourself over with it, and Meda just discovered the 1,001st one. Also, es gibt halt 1,000 Wege, wie du dich irgendwie, wenn du mit der Realitätstheorie rumarbeitest, irgendwie einen Fehler machen kannst, und Meda hat jetzt den 1,001. Fehler entdeckt, den man machen kann, wenn man da rumbastelt.
Okay, ja, dann lassen wir das. Dann war's das. Oh. Dann kommen wir jetzt zum Ende der Sendung. Wie, hallo?
Oh.
Was?
Ich habe dich gerade nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, wo du...
Weiß ich nicht. Vielleicht kurz mal irgendwie die Verbindung abgeraucht. Aber,
ich habe vor mich hin...
Du hast vor dich hingeredet und das ist auch alles super bei mir angekommen. Also gibt überhaupt keine Probleme.
Wunderbar. Ich habe dann nur irgendwie keine Antwort bekommen. Drum
habe ich dann alles irgendwie... Klar. Dann sage ich jetzt einfach nochmal, was ich gesagt habe.
Ja.
Gut, dann halt nicht. Dann waren das jetzt auch meine 3 Kurzmeldungen, die ich noch auf der Pfanne gehabt hätte. Und kommen wir nun zum angekündigten Ende der Sendung.
Genau, mit den offensichtlichen Weihnachtstipps, wie ich es dann hier genannt habe. Also das ist jetzt einfach nur, ich habe halt gedacht, ich google noch zum Schluss quasi, was man den Hörerinnen und Hörern noch auf den Weg mitgeben kann für das Weihnachtsfest. Weil natürlich, du hast ja auch zu der Zeit in den Medien immer wieder, wurde ja alles mögliche, irgendwelche Wissenschaftler oder Leute, die sich für Wissenschaftler halten, Beziehungswissenschaftler oder irgendwelche anderen Typen erzählen dir, was du alles machen musst, damit Weihnachten toll wird. Mhm. Und habe hier einen schönen Artikel gefunden von Medical News Today, was auch immer das von der Seite ist. Aber die haben auf jeden Fall 5 Tipps gegeben, wie du Weihnachtsstress vermeiden kannst.
Und bleib zu Hause.
Nein, das erste ist, gib nicht so viel Geld aus. Weil das ist, glaube ich, die einzige wirkliche wissenschaftliche Referenz in diesem Artikel. Die amerikanische Psychological Association hat herausgefunden, dass 62% der Leute wegen Geld gestresst sind, was nicht verwunderlich ist.
Ja.
Daraus
könnte man natürlich auch ableiten, dass man einfach dafür sorgen soll, mehr Geld zu haben. Das wäre so ein FDP-Ansatz jetzt.
Ja, natürlich. Aber Geld verdienen ist halt, oder mehr Geld haben ist zu müssen und immer mehr Geld haben zu müssen, ist natürlich auch was durchaus Stress fördert. Mhm. Also gebt nicht so viel Geld aus, erstens. Zweitens, habt keine unrealistischen Erwartungen. Mhm. Vor allem auch ruft bei euren Kindern keine unrealistischen Erwartungen hervor. Ja, weil dann fühlen sich die Kinder irgendwie, fühlen sich die Eltern gestresst, die Erwartungen der Kinder zu erfüllen, und die Kinder sind dann irgendwie gestresst, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden und so weiter. Also habt halt realistische Erwartungen auf das, was kommt. Mhm. Das dritte, friss nicht so viel.
Ach was.
Oder avoid overindulging heißt hier in dem Text. Also ja, stopf dich nicht voll, weil wenn du dann irgendwie hier, weil viel Stress natürlich auch den Appetit erhöht und das, wenn du dann aber viel gefressen hast, dann hast du wieder Stress, weil du viel gefressen hast und so weiter. Also ja, iss, aber halt in Grenzen, ja, also lass nicht unbedingt eskalieren lassen. Der vierte Vorschlag, mach einen Spaziergang.
Ja,
denn das ist auch gut. Da wieder hier Wissenschaft zeigt, körperliche Aktivität verringert Stress. Was ja
durchaus stimmt. Ja. Aber das auf Weihnachten zu bürsten ist halt wirklich, du merkst halt richtig, wie da einer gesessen und gedacht, wir müssen noch dringend einen Weihnachtsartikel schreiben.
Genau. Das merkst du wunderbar am letzten und fünften Vorschlag. Habt Spaß.
Ja, weil Spaß nämlich dazu führt, dass man Spaß hat.
Genau. Wenn man keinen Spaß hat, dann ist es scheiße. Also habt Spaß, ja. Und das ist auch der Vorschlag, mit dem ich diese Folge dann hier abschließen können. Wenn ihr Weihnachten feiert, dann habt Spaß.
Ist nicht tot.